Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir unterhalten uns hier jede Woche, in der Regel jede Woche, über einen Predigttext, der so ungefähr in 2 Wochen Grundlage für die Predigt sein kann oder soll. Und wir machen das, weil wir denken, dass dabei gute Ideen entstehen können und auch, weil es einfach Freude macht. Und wir, das bin heute ich, Esther, und ich unterhalte mich mit...
Ja, schön, danke für die Einladung. Ich bin Milena Hasselmann aus Berlin. Ich bin Pfarrerin in Berlin, also in der Berliner Landeskirche, und habe 2 Dienstorte. Ich bin mit einer Heimstelle Pfarrerin in einer Gemeinde im Nordosten Berlins, Pankow-Heinersdorf, und mit einem anderen Stellenanteil, und ich glaube, dafür bin ich heute vorrangig hier, am Institut Kirche und Judentum in Berlin. Das Institut Kirche und Judentum ist ein Werk der Landeskirche, 60er Jahren gegründet, und ist seit Mitte der 90er aber auch ein An-Institut an der Humboldt-Universität in Berlin, und ist insofern die Schalt- und Mittelstelle zwischen sozusagen Wissenschaft und Gemeinde, Wissenschaft und Kirche, Wissenschaft und Gesellschaft, und vermittelt die Einsichten des jüdisch-christlichen Dialogs in ihrer ganzen Breite an ganz verschiedene Zielgruppen.
Okay, also in mehrerer Hinsicht und Doppelstelle sozusagen, nicht nur,
genau,
weil dein Dienstauftrag geteilt ist. Ja, schön, dass das klappt.
Und auch, genau, und man merkt auch, dass sich das beides mischt. Also ich bin nicht montags das eine und dienstags das andere, sondern natürlich geht es miteinander einher. Und ich bin als Pfarrerin an diesem Institut und aber natürlich auch mit dieser Prägung, die das Institut mit sich bringt, Pfarrerin in meiner Gemeinde.
Mhm. Genau, ja, schön, dass das heute klappt. Ich habe mich ein bisschen auf die Suche begeben für den Sonntag, über den wir uns unterhalten, nach einer Expertin. Weil wir unterhalten uns über den Predigttext zum Israelsonntag, den 10. Sonntag nach Trinitatis. Genau, ich weiß nicht, in Württemberg wird der selten so explizit, oder ich habe selten erlebt bisher, dass der so explizit benannt und auch gefeiert wird. Genau, deshalb dachte ich, das wäre vielleicht mal spannend, das so im Podcast auch zu thematisieren und ja, vielleicht Lust zu machen, sich den Fragen, die damit einhergehen, auch ein bisschen in der Predigt zu widmen. Aber darüber wollen wir uns gleich noch unterhalten. Wir fangen wie gewohnt einfach mit dem Predigttext an. Aus Deuteronomium 4 ist er heute, die Verse 5 bis 20, und ich lese einfach mal vor nach der Luther-Übersetzung. Sieh, ich habe euch gelehrt, Gebote und Rechte, wie mir der Herr mein Gott geboten hat, dass ihr danach tun sollt im Lande, in das ihr kommen werdet, um es einzunehmen. So haltet sie nun und tut sie, denn darin zeigt sich den Völkern eure Weisheit und euer Verstand. Wenn sie alle diese Gebote hören werden, dann müssen sie sagen, was für weise und verständige Leute sind das, ein herrliches Volk. Denn wo ist so ein herrliches Volk, dem Götter so nahe sind wie uns der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen? Und wo ist so ein großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat, wie dies ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben und dass es nicht aus deinem Herzen kommt dein ganzes Leben lang. Und du sollst deinen Kindern und Kindeskindern kundtun den Tag, da du vor dem Herrn, deinem Gott, standest, an dem Berg Horeb, als der Herr zu mir sagte, versammle mir das Volk, dass ich sie meine Worte hören lasse und sie mich fürchten lernen alle Tage ihres Lebens auf Erden und ihre Kinder lehren. Da tratet ihr herzu und standet unten am Berge. Der Berg aber stand in Flammen bis in den Himmel hinein, und da war Finsternis, Wolken und Dunkel. Und der Herr redete mit euch mitten aus dem Feuer. Den Klang der Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt, nur eine Stimme war da. Und er verkündete euch seinen Bund, den er euch gebot zu halten, nämlich die 10 Worte, und schrieb sie auf 2 steinerne Tafeln. Und der Herr gebot mir zur selben Zeit, euch Gebote und Rechte zu lehren, dass ihr danach tun sollt in dem Lande, in das ihr zieht, es einzunehmen. So hütet euch um eures Lebens willen, denn ihr habt keine Gestalt gesehen an dem Tage, da der Herr mit euch redete aus dem Feuer auf dem Berge Horeb, dass ihr euch nicht versündigt und euch irgendein Bildnis macht, das gleich sei einem Mann oder einer Frau, einem Tier auf dem Land oder Vogel unter dem Himmel, dem Gewürm auf der Erde oder einem Fisch im Wasser unter der Erde. Hebe auch nicht deine Augen auf zum Himmel, dass du die Sonne sehest und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels, und fallest ab und betest sie an und dienest denen, die der Herr dein Gott zugewiesen hat, allen Völkern unter dem ganzen Himmel. Euch aber hat der Herr angenommen und aus dem Schmelzofen, nämlich aus Ägypten, geführt, dass ihr sein Erbvolk sein sollt, wie ihr es jetzt seid. Das waren die Verse, gar nicht mal so wenige. Und trotzdem nur ein kleiner Abschnitt aus der ganzen Rede von Mose. Also wer vielleicht mitgelesen hat, sich auch schon gewundert, wo das anfängt und aufhört. Aber ja, erstmal die Frage an dich vielleicht so zum Anfang. Was sind so deine ersten Gedanken oder Fragen? Was fällt dir auf?
Ja, ich glaube tatsächlich bleibt man erstmal hängen bei dieser Länge. Das ist ja für uns, und ich sage jetzt mal bewusst für uns, doch ungewohnt. Also besonders die neutestamentlichen Perikopen werden meistens kürzer abgeschnitten. Das ist ja das, was Perikope heißt, abgeschnitten sein sozusagen, rausgeschnitten. Und ich habe sofort natürlich als Gemeindefahrer meine Gemeinde vor Augen und frage mich, wie bei jedem Predigttext, wie binde ich den Predigttext ein? Kommt der schon vor als Lesung vorher im Gottesdienst? Wie schaffe ich das dann so, dass der gehört und behalten wird? Oder flechte ich den in kleinen Teilen in die Predigt ein? Denn genau, es ist sozusagen ein langer Text, 15 Verse, 16 Verse. Und das wiederum, du hast es gerade schon gesagt, nur ein Ausschnitt eigentlich aus einem noch größeren Textzusammenhang, mindestens mal aus der ganzen Mose-Rede, dass das hier ja ist, im Kapitel 4 im Deuteronomium-Buch, sind eigentlich 40 Verse diese Rede. Das Gottesdienstbuch, das Perikopenbuch macht das ganz nett, weil es sozusagen etwas unlauter, wenn man sich den Text anguckt, aber sachlich richtig noch davor schreibt, Mose sprach zu ganz Israel und damit sozusagen das Vorzeichen, das ausgeschnitten ist, dadurch, dass man nur so einen Teil dieser Mose-Rede hat, nochmal wieder dahinsetzt. Denn sonst, wenn der Text so anfängt, wie du ihn ja völlig richtig vorgelesen hast, in Vers 5, dann heißt es, siehe, ich habe euch gelehrt, Gebote und Rechte. Und jetzt wissen wir, wenn im Alten Testament irgendjemand erzählt, er habe gelehrt, dass das irgendwie Mose sein kann oder sein wird.
Ja.
Genau, ist schon, hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, aber man muss es eben wissen. Und Mose sprach zu ganz Israel, steht da drüber. Und das ist ja eigentlich schon der Punkt, an dem ich stolpere. Also Mose sprach zu ganz Israel. Das ist also eine Rede von Mose an das Volk Israel. Und dann stellt sich sofort die Frage, was machen wir denn eigentlich damit? Wie sind wir da? Sind wir damit angesprochen? Ja. Sind das wir nicht? Also wir sind das irgendwie schon. Aber erstmal kann man festhalten, es ist ein Text, der sich nicht an uns richtet. Hören wir erstmal zu, genau. Also ich würde sagen, es ist ein Text, der sich nicht an uns richtet, aber für uns Bedeutung hat. Und wie ist eigentlich... Ist das eine Spannung oder eine Konstellation oder wie, genau, wie deuten wir die aus? Wie gehen wir mit der um? Was lässt sich aus der produktiv machen, lernen? Und ich meine, damit sind wir dann, glaube ich, bei der Frage, die du anfangs gestellt hast. Was ist das überhaupt für ein Sonntag? Genau, ja, genau.
Ja.
Und du hast so nett gesagt, du hast das Gefühl, in deiner Privatempirie zufolge, in Württemberg wird der Israel-Sonntag gar nicht so stark als solcher gefeiert, sondern eben als 10. und dann weiß man nicht so genau, 9., 10., 11., wie viel haben wir eigentlich? Also irgendeiner dieser Sonntage nach Trinitatis,
halt
die alle irgendwie ein Thema haben.
Ja.
Genau, es sind immer Ferien und so weiter. Und natürlich, und das sage ich jetzt natürlich nicht nur, weil ich hier dienstlich sitze, sondern weil ich das irgendwie auch sehr positiv erlebt habe, ist es eigentlich ein Sonntag, der sehr spannend ist und der fast, ich würde fast andersrum sagen, ein Grundlagensonntag sein könnte. Ist nicht so dankbar, wenn man einer der vielen Sonntage nach Trinitatis ist, noch dazu im Sommer, in den Sommerferien, aber wenn man sich anguckt, was kann man tun, was das eigentlich ist, dann könnte man sagen, es ist auch einer der Sonntage, von dem aus viele andere Sonntage gedacht werden könnten. Oder an diesem Sonntag, am Israel-Sonntag, könnte eine Grundlage gelegt werden für das, was wir eigentlich sind als Christinnen und Christen, die sich sozusagen in allen anderen Sonntagen, wenn ich es jetzt mal ganz groß hängen will, entfalten kann. Also ein bisschen natürlich eine Werbung dafür, den Sonntag auch so zu nehmen, als das was er sein will, als Israel-Sonntag.
Ja,
jetzt ist
was denkst du da? Also, weil ich habe, mir kommt eine Idee quasi aus, auch aus dem Text und so, aber wenn du meinst, es kann eine Grundlage sein für auch andere?
Naja, ich glaube, dass es der Sonntag ist, an dem wir darüber nachdenken können, was heißt eigentlich diese Formel, Christentum ist irgendwie mit dem Judentum verbunden, sage ich jetzt mal ein bisschen dahingesagt. Das haben wir, glaube ich, so oder anders gelernt, verstanden. Die meisten von uns kann man nachts wecken und sie würden sagen, ja, Jesus war Jude. Aber was heißt das eigentlich? Und wie, und zwar nicht nur, was heißt das, weil wir das irgendwie theologisch, exegetisch gelernt haben, sondern was heißt das für unsere Predigthörenden, was heißt das für unser Christsein? Wie kann das aufgehen, dass das sozusagen eine Spur, eine Faser, eine ganz wichtige Faser in unserer Identität ist?
Ja.
Und ich glaube, dafür kann der Israelsonntag wie so ein bisschen der Öffner sein für den Werkzeugkasten, den man dann auch an anderen Sonntagen spielen kann im Grunde. Das Spannende am Israelsonntag ist ja, wenn wir jetzt von heute gucken und sagen, der Israelsonntag ist jetzt mal grob gesagt der, an dem wir über das Verhältnis von Judentum und Christentum nachdenken und das auf eine bestimmte Weise, könnte man vermuten, den gibt es so seit den 1975er Jahren oder so.
Das genau war so mein Gedanke.
Genau, im Zuge dieser ganzen sinnvollen, total sinnvollen Erneuerung und so weiter. Das Spannende ist, dass das nicht so ist, sondern im Grunde gibt es diesen Sonntag so oder so ähnlich seit dem 16. Jahrhundert irgendwie als Judensonntag, Sonntag des Judentums, wie auch immer. Das Datum und der undankbare Grund, dass es immer in den Sommerferien liegt, hängt damit zusammen, dass es der Sonntag ist, der meistens nicht immer in der Nähe des jüdischen Festes Tisha B'Av liegt. Tisha B'Av ist der Gedenktag an die Zerstörung des Jerusalem-Tempels. Eigentlich müsste man sagen Zerstörungen des Jerusalemer Tempels. Die jüdische Tradition hat festgestellt, erkannt, wie auch immer, dass beide Tempel am Tisha B'Av, also am 9. des Monats Av, ist oft so bei jüdischen Feiertagen, dass die Feiertage einfach nach ihrem Datum heißen. Av ist ein jüdischer Monat, Tisha ist die Zahl 9. Also 9. Av, das ist bis heute der Gedenktag der Zerstörung des Jerusalemer Tempels. An diesen hat man angedockt sozusagen einen christlichen Gedenktag und gesagt, da gedenken wir der Zerstörung des Tempels. Und das wurde eben lange unter einem ganz anderen Vorzeichen getan. Also man könnte eigentlich sagen, es gibt auch eine schöne Studie über die Entwicklung dieses Sonntags. Wer dazu was lesen will, Evelina Volkmann. Und man kann im Grunde sagen, anhand der Entwicklung, wie dieser Sonntag gefeiert wird, zeigt sich auch ein bisschen das Verhältnis zwischen Judentum und Kirche, Judentum und Christentum. Denn lange wurde die Zerstörung des Jerusalemer Tempels sozusagen als eine Art Gerichtszeichen anerkannt. Seht ihr, ihr habt Jesus nicht anerkannt, deshalb wurde euch der Tempel zerstört, 70 nach.
Das, überrascht mich schon auch, dass, dass quasi das Gedenken an die Zerstörung des Tempels so als Moment genommen wurde, so ein Sonntag oder da christlicherseits mit einzuhaken an das Gedenken, auch wenn die Art ganz anders ist, wie wir das heute machen oder wie ich das heute auch gut vertreten kann. Wobei ich schon auch so aus meiner Gemeindeerfahrung immer wieder sehr überrascht bin, wie wenig selbstverständlich das ist, was verbindet uns mit dem Judentum. Und Jesus war Jude, gar nicht unbedingt immer so selbstverständlich irgendwie ist, sondern viel auch Vorbehalte gegenüber dem Alten oder Ersten Testament gibt. Ja, genau, also in dem Sinn doppelt wichtig, dass es den Sonntag gibt und man die Fragen auch irgendwie aufnimmt.
Ja, genau, ich glaube, man sieht da sehr deutlich, dass sich sozusagen die Blickrichtung gewandelt hat. Also früher war das vor allem, war die Suche nach, wo finde ich eine möglichst dunkle Folie, vor der ich mein eigenes Evangelium und Christensein absetzen kann, um so heller zu strahlen. Und post-Shoah hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, für die es die Shoah wahrlich nicht gebraucht hätte. Nicht? Das ist eine theologische Einsicht, zu sagen, es ist natürlich kein Gegenüber, kein Abbrechen, kein dauert dunkel hier hell, sondern im Grunde ein Verbundensein. Und das Christentum und vor allem christlicher Glaube lässt sich gar nicht denken ohne die jüdischen Traditionen und das heute lebendige und vielfältige Judentum. Und ich glaube, was du über die Gemeinden sagst, das stimmt total. Ich meinte auch, als ich anfangs sagte, wir alle würden sagen, Jesus ist Jude, meinte ich gar nicht mal die Gemeinden, sondern ja, meinte uns als Theologinnen.
Nicht so.
Aber meinte auch da, genau, aber meinte auch da, dass da selbst, dass das schwer ist, das irgendwie mit Leben zu füllen und dass das die Aufgabe, glaube ich, für die Gemeinden ist. Auch etwas, ich würde sagen, die jüdisch-christliche Bewegung, die hatte sehr lange auch ein bisschen den Versuch zu sagen, so darf man nicht denken oder so nicht. das macht ja Leuten immer nicht so viel Spaß, zu wissen, wie sie nicht denken oder reden dürfen. Ich glaube, das Großartige und das, was mir auch Freude macht an den vielen Formen des Dialogs, die ich so das Glück habe, als Arbeit betreiben zu können, ist, dass es so viel zu entdecken gibt und dass es eigentlich ein Finden von Reichtum ist und eine neue Art, auf meine eigene Tradition zu gucken oder noch etwas zu entdecken, das ich irgendwie habe in dem Zauberschrank meiner Tradition, aber auf das ich sonst vielleicht den Blick nicht so lenke oder so. Und dafür ist, glaube ich, der Israel-Sonntag ganz großartig. Zu sagen, ich entdecke nochmal etwas Neues, was mir vielleicht auch Dinge erklärt aus meiner Tradition, was mir vielleicht etwas anderes ermöglicht in meiner Spiritualität oder Frömmigkeit oder so. Also meine Richtung wäre immer mehr diese. Und das ist ja das Spannende heute, wenn wir jetzt mal gucken, Post-Shoah, wie hat sich der Israel-Sonntag verändert? Das ist wirklich im Grunde eine völlige Wende. Zu sagen, heute geht es darum, die Verbundenheit zwischen Judentum und Christentum sich bewusst zu machen und zu feiern und zu erkennen und auszuleben sozusagen, dass die Verbundenheit zum Judentum für das Christentum Wesenszug ist, integraler Teil der Identität. Und das gilt immer, aber alle Dinge, die immer gelten, brauchen auch einen besonderen Tag, an dem sie sozusagen gefeiert werden. Also ich bin auch immer Mensch, aber ein Geburtstag ist gut, genau. Und das Spannende an der Entwicklung Post-Shoah ist, dass sich zwei Proprien entwickelt haben. Das haben wir ja selten. Wir kennen es vom Toten Sonntag, Ewigkeitssonntag. Und wir haben es eben am Israel-Sonntag auch. Also der 10. Sonntag nach Trinitatis, den kann ich auf zwei Weisen feiern. Und das kann ich, tue ich dadurch ich bis in die Farben hinein. Also die Frage, welche Paramente hänge ich? Ich kann grün oder violett hängen. Und ich muss mich entscheiden. Beide feiern die Verbundenheit, aber mit sozusagen unterschiedlichen Schwerpunkten. Dieser Podcast hat sich für Grün entschieden. Und Grün bedeutet sozusagen in der Überschrift die Freude an Israel und die Freude an der Verbundenheit zwischen jetzt heute Judentum und Christentum. Die Freude an dem, sage ich mal, reichen und satten Boden, in dem das Christentum wurzeln kann und sozusagen den Reichtum an Pflanzen nehmen, den es sonst so wächst, wenn man jetzt heute guckt. Und das ist belegt mit der Farbe Grün, ganz klassisch die Trinitatiszeit. Die zweite Variante wäre eher ein Bußgedanken einzuziehen. Dann würde man violett hängen. Und das würde aus Sicht des Wissens um die Verbundenheit die Schuldgeschichte bedenken, nach Umkehr, also vielleicht nicht bei der Schuldgeschichte stehen bleiben, eher einen Fokus auf Umkehr, auf Umdenken, Neudenken legen. Und das zeigt sich bis in die Texte hinein. Also die Evangelien sind unterschiedlich. Der Psalm ist der gleiche, 122, der Wallfahrtspsalm. Also man sieht sozusagen, die theologische Grundlage ist die Freude über die Treue Gottes. Das steht und bleibt und ist, egal welches Parament ich hänge. Aber es zeigt sich auch in den Predigttexten. Also wir hören jetzt Deuteronomium 4. Man könnte auch Römer 11 predigen, das Ölbaumgleichnis. Auch kein ganz einfacher, aber sehr spannender Text, der sozusagen ja auch diese Verbindung beleuchtet. Und insofern erfordert der Israel-Sonntag eine Entscheidung, sozusagen, welchen Schwerpunkt möchte ich legen. Und wir haben die Entscheidung von Deuteronomium 4. Genau,
die sehr bewusst.
Davon gehe ich aus,
dass die auch in der Vorbereitung tatsächlich verstanden. Ja, aber genau. War dann
und das,
erfreut, dass wir die unbewusst richtige. Oder
ich glaube, auch wenn man durchs Perikopenbuch blättert, dann kommt das zuerst. Also wenn man nicht weiß, dass es zwei Proprien sind, was zu den vielen Geheimnissen des Israel-Sonntags gehört, dann landet man erstmal da, denkt sich Israel-Sonntag, 10. Sonntag Trinitatis, hier bin ich richtig. Genau. Aber man kann es jedenfalls wissen, dass man auch nochmal drei Seiten weiter blättern kann. Es gibt ein zweites Proprium. Aber über diesem steht die Freude an und für und mit Israel. Und das Schöne ist, dass uns dafür eigentlich das Deuteronomium fast 30 Kapitel später eine Formel an die Hand gibt. In Deuteronomium 32 heißt es, freut euch, ihr Völker, mit Gottes Volk. Ein Vers, den vielleicht auch Gemeinden kennen, die kennen ihn der meisten Römerbrief, weil Paulus damit den Römerbrief fast abschließt, Römer 15, 10. Da schreibt er das auch nochmal, zitiert er Deuteronomium 32, 43. Und das ist, glaube ich, so die Grundhaltung, die auch in unserem Predigttext eigentlich hervorkommt oder die für unseren Predigttext uns etwas an die Hand gibt von dieser Anfangsfrage, wie können wir den eigentlich lesen? Wie kann der für uns bedeutsam sein, auch wenn er uns nicht direkt anspricht? Freut euch, ihr Völker, das sind wir sozusagen alle nicht-jüdischen Völker mit Gottes Volk. Mit, an, über, für, wie auch immer. Und das ist, glaube ich, sozusagen die, wenn wir jetzt mal schon in Richtung Predigttext gucken, die Überschrift oder die Grundharmonie oder wie auch immer, ne, das sozusagen mit dem, das, was der Text ja auch selber vorgibt, ne, darüber staunen, was dem Volk Israel Großartiges widerfahren ist, was das für ein Gott ist, zu dem dieses Volk gehört. Und dann natürlich und ich finde, dann, dadurch wird es so was Fröhliches und auch so was Verheißungsvolles. Also ich meine, welche Ehrfurcht, aber auch welche Freude, welche Fassungslosigkeit, welche Großartigkeit löst es aus, wenn wir uns überlegen, zu diesem Gott der so ein Volk hat und so ein, sozusagen sich so auserwählt, zu diesem dürfen wir hinzukommen oder sind wir hinzugekommen durch Jesus. Nicht? Also sozusagen, das ist, und dann finde ich, kann man auf diesen Text gucken und kann auf diese oder jene Details gucken, aber kann auf diese Grundstimmung gucken und kann sozusagen, der macht mir einen, wie ein Beziehungsrahmen auf. Im Grunde sind es ja Verse, die sozusagen in dann doch wenigen Versen ganze Gott-Volk-Beziehungen ausdrücken, ganz kondensiert, ne? Da kommen ja die ganzen großen Themen vor. Bundesschluss und Sinai und goldenes Kalb nochmal und Dekalog und so weiter. Also eigentlich braucht man, ist das ein Brühwürfel, wir brauchen ganz, ganz viel Wasser, um das alles so, man könnte das szenisch ausspielen, was da alles so angeteasert wird, würde man heute sagen. Ja. Und ich glaube, unser Blick darauf ist sozusagen, ist die Mitfreude und mit dem Wissen, dass es eben sozusagen eine Mitfreude ist, also eine auch hinzugekommene Freude, dann da einzutauchen und dann sozusagen die unterschiedlichen ja, Schwerpunkte dieses Predigttextes auszuleuchten oder auch zu befragen darauf, was es für uns heißen kann.
Ja, ja, oder und vielleicht davon ausgehen, dann auch in den Versen zu entdecken, was ist eben auch das Verbindende oder das, was, was wir da durch das mit dazukommen zu der Freude eben auch mit geschenkt bekommen haben an Tradition oder ja, also weil manche Sachen sind mir einfach sehr, also eins ist mir sehr aufgefallen, auch beim Vorlesen jetzt wieder, dieses diese lange Begründung, warum man sich kein Bildnis von Gott machen soll und auch nicht kann. Und diese Erinnerung, ihr habt Gott gehört, aber nicht gesehen.
Ja.
Und dieses Hören ist ja eigentlich auch was, sag ich mal, in der christlichen oder evangelischen Tradition was sehr Starkes. Also wir hören
also das, die Predigt,
wir hören biblische Lesungen und so. Und wir gehen davon aus oder vertrauen darauf, dass dadurch auch was geschieht oder dass wir Gott wahrnehmen können oder sich Gott uns hörbar macht, so, und genau, das ist mir sehr aufgefallen. Und das andere, wo ich dachte, das ist eine Chance, quasi auch mal vielleicht von so Mustern, die irgendwie man eigentlich nicht mehr will, ein bisschen wegzukommen, ist, eigentlich ist es ja auch eine Ode an, an das Gebot oder an die 10 Worte, wie das da heißt, und ja, darüber mal nachzudenken, also was das auch für einen Schatz ist und nicht nur immer dieses antithetische Gesetz und Evangelium und sowas, wir da alles so eben auch mit uns tragen, sondern es ist auch ein, ja, Ode kam es so als, als Wort in den Sinn beim Lesen. Ja, ein, eine große Lobrede auf diese Worte, die da als Geschenk ja dem Volk Israel übergeben wurden. Also so auch die, die, die Vokabeln, die damit irgendwie eingehen, mal sich ein bisschen aufzuschreiben und zu verwenden dann. Ja,
ja, das denke ich auch. Also das sind genau Punkte, die, die total hilfreich sind zu beleuchten. Und das, was du als erstes gesagt hast, es geht ums Hören, es geht um die Stimme. Na klar, ich meine, da ist unsere evangelische Tradition auch mit dem Schriftschwerpunkt, ist ja im Kern eine ganz jüdische, also die eben genau anknüpft an diese Hochschätzung der Schrift als auch als ein Teil der Offenbarung, aber vor allem hier ist es ja mehr. Es ist ja nicht nur die Offenbarung, sondern es ist im Grunde die Überzeugung, dass die Gottesbeziehung entsteht, aber auch besteht im Hören auf das Wort Gottes. Und ich meine, das ist was, was uns nun so vertraut ist, ja, in der Nähe und der Unverfügbarkeit. Und wir haben in der Geschichte oft so getan, als wäre das was profiliert Evangelisches, was wir erfunden haben und so weiter, aber welch Reichtum öffnet sich, wenn wir sagen, wir knüpfen damit ja an, an etwas Älteres und dann gerade in diesem Text an etwas so Großartiges, ja, so sozusagen Herausstechendes. Wir können sozusagen in dem Moment, in dem wir das tun, durch das Hinzukommen durch Jesus und dann vielleicht nochmal die Profilierung im Evangelischen, stellen wir uns sozusagen in einen ganzen reichen Kanon an schon Erfahrungen mit Hören auf das Wort Gottes. Und hier ist vielleicht wirklich einmal interessant, das jüdische Jahr, die jüdischen Schabbatlesungen sind so eingeteilt, dass man innerhalb eines Jahres durch die Tora kommt, durch die ersten 5 Mose. Dafür, jetzt können wir rechnen, muss man relativ viel Tora jeden Samstag lesen. Ja. Und nur ein paar Wochen vor Tisha B'Av liest man den Abschnitt aus Deuteronomium und der ist natürlich viel länger. Das sind ungefähr die Kapitel 4 bis 6, immer so ein bisschen ungerade, aber so grob. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, dann haben wir vier, das, was wir jetzt gerade gehört haben, plus noch ein bisschen mehr, Moserede. Fünf ist die Wiederholung des Dekalog und die Ausführung. Und sechs ist ganz im Kern Schma Israel, also das jüdische Glaubensbekenntnis, das sowieso vorkommt, das Schma Israel, höre Israel sozusagen als Grundhaltung des Glaubensbekenntnisses, Grundhaltung des Glaubens ist das Hören. Und ich finde, wenn man sich das klar macht, dass das der Sinnzusammenhang ist, in dem das bis heute in jeder Synagoge gelesen wird, dann schafft es genau diesen Punkt, von dem du sprichst, also wie sehr wir da eben uns reinstellen in eine Tradition des Hören auf Gottes Wort und dann Ausübung in unterschiedliche, denn auch genau der Dekalog, die 10 Worte sind erstmal Worte, die genommen werden und die dann in ein Handeln, in eine Haltung, in ein Leben und so weiter führen. Also das finde ich, kann man unglaublich gut anknüpfen. Und genauso natürlich mit der Tora, mit dem Gesetz. Ich finde ganz schön, in der Basisbibel ist der ganze Text eigentlich schon mit Beginn ab Kapitel 4 überschrieben, die Weisung Gottes ist Israels Schatz. Und da steckt viel von dem drin, was du gerade gesagt hast, Ode, Geschenk und so weiter, was Wertvolles, ne, was Bewahrenswertes. Und aber genauso die Tora als Weisung zu übersetzen, das, glaube ich, ist immer hilfreich. Darüber kann man 18 Dissertationen schreiben, wie Tora zu übersetzen ist. Aber in jedem Fall ist, glaube ich, hilfreich, so ein bisschen wie beim Gottesnamen, auf jeden Fall mehr als eine Übersetzung. Also Gesetz ist gar nicht falsch, aber es beschreibt nur eine Facette dieses Kaleidoskops, das in dem Wort Tora drinsteckt. Und ein anderes ist eben Weisung oder Lebenshilfe oder wenn man es nochmal technischer
halt
will.
Und es ist so geprägt im Denken und Hören.
Und ich glaube, wenn man das schafft, da noch sozusagen eine andere Monat daneben zu stellen, dann ist eröffnet, wir wissen ja, wie das mit Sprache ist, andere Worte eröffnen sofort einen anderen Klangraum und eine andere Assoziationskette. Und Weisung führt uns ein bisschen weg von einem Gesetzesverständnis, das wir ja auch eng geführt haben. Also wenn wir einen Schritt zurückgeben, ist Gesetz auch nicht immer nur streng und fürchterlich, sondern ehrlich gesagt auch ziemlich lebensnotwendig und hilfreich und orientierungsgebend und verschiedene andere Worte, die wir auch sonst mit Gott verbinden übrigens, verlässlich und sowas. Aber im theologischen Kontext haben wir zu lange Gesetz als etwas Abzulehnendes und eben dem Judentum zugeschobenes. Und das ist, glaube ich, und das ist im Begriff von Gesetz und Tora nicht ganz richtig und trifft das Judentum erst recht nicht. Ja. Und das merkt man ja hier dran, dass eben hier auch so viele Begriffe gibt, Gebote und Rechte, Ordnung und Gebote, also auch wenn man jetzt ins Hebräische gucken wollte, Formulierungen, die auch an anderen entscheidenden Stellen so vorkommen, um immer zu zeigen, es ist mehr als die eine Facette. Das beschreibt sozusagen letztlich das ganze Leben. Es ist sozusagen die Ausführungsbestimmung, wie kann ich gut mit Gott leben. So, ne? Und in diesen Reichen. Und ich glaube aber vielleicht nochmal, warum ich mal sage, dass ich finde den Israel-Sonntag so einen Grundlagensonntag. Ich habe das Gefühl, die Haltung zum Judentum, sowohl zum heutigen wie zu den Traditionen, aus denen wir beide schöpfen, also auch das heutige Judentum sozusagen aus den vorrabbinischen Traditionen, das können wir alle wissen und die meisten Theologinnen wissen das und es ist aber letztlich eine Übungssache und eine Herzensbildungssache sozusagen. Das ist wirklich eine Frage von Haltung einüben, von Selbstverständlichkeit, von Sprachformen und darum habe ich oft das Gefühl, der Sonntag ist so die Möglichkeit, das aufzumachen. Vielleicht auch ein Sonntag, der eine Predigt haben kann, die einen Hauch mehr erklärt als andere. Und die Umsetzung kann eigentlich in jedem anderen Sonntag genauso geschehen, weil wir ja von diesem Sonntag ausgehend aussagen wollen würden, dass natürlich alle Texte, die wir predigen, auch und gerade im Neutestamentlichen, im jüdischen Kontext entstanden und gedacht sind, jüdischen Geist atmen und erst dann als solche Texte in so etwas führen, was wir heute Kirche und Christentum nennen.
Ja.
Und ich glaube, das ist so, wenn man sozusagen den Israel-Sonntag strahlen lässt, dann eröffnen sich nochmal andere Blicke. Und dann geschieht, glaube ich, manches auch von selbstverständlich oder selbst, ja, ganz von selbst. Und da ist dieser Text nun besonders geeignet, weil der so klar ist, er richtet sich eigentlich an uns. Da stolpern wir in jedem Fall schon mal und können sozusagen schon mal diese Irritation einmal nutzen, ne? Und nutzen sagen, ach, jetzt müssen wir uns mal einmal schütteln und nochmal anders gucken.
Ich fürchte irgendwie, so, so spannend das ist und ich glaube, wir könnten noch sehr viel über den Text auch, den wir jetzt irgendwie nur angeschnitten haben, weiter nachdenken, aber die Zeit ist irgendwie verflogen.
Du hattest das angekündigt, das ist mal schneller, als man denkt.
Man glaubt es vorher immer nicht, aber vielen Dank dir, Milena, fürs mit Nachdenken und auch alle Infos und Hintergründe, die du mit eingebracht hast. Und euch fürs Zuhören, die ihr die Folge aufgerufen habt. Vielen Dank. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet, nächste Woche zum Beispiel, oder wenn ihr uns weiterempfehlt, mal eine Bewertung da lasst und auch mal mitmacht. Da könnt ihr euch melden bei redaktion@stückwerk-podcast.de. Eine E-Mail-Adresse, die nicht ins Leere läuft, sondern ganz bestimmt von uns registriert wird. Und was man sonst noch mit Podcasts machen kann, dürft ihr natürlich auch mit diesem Podcast machen. Teilen, abonnieren und so weiter. Ja, vielen Dank und viel Freude.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Des Israel-Sonntags und dann, bis wir uns wiederhören. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.